Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor kurzem ist ein neues Stück von einem bekannten Musiker herausgekommen. Und um es zu hören, haben sich so viele Leute angestellt, dass sich eine 400 Meter lange Schlange gebildet hat. Oh. Weißt du, von wem die Rede ist?
Nein, das höre ich zum ersten Mal. 400 Meter Anstellschlange, das gibt es sonst vielleicht maximal für Taylor Swift.
Tatsächlich war es Mozart.
Na bitte, ja. Na, damit sind wir wieder dabei. Das Einzige, was immer zieht, ist Mozart. Jetzt kommt das Johann Strauss-Jahr und da wurde ich schon gefragt, was ich sage. Es nützt alles nichts, wir kennen aber Johann Strauss. Ich bin diesbezüglich, weiß ich wirklich, wenn man ein Buch über Mozart schreibt, dann verkauft sich das wie die warmen Semmeln. Wenn man ein Buch über Johann Strauss schreibt, klopft man einem alle auf die Schulter und sagt, toll, ein neues Buch über Johann Strauss, aber keiner kauft es.
Keiner stellt sich 400 Meter weit an dafür.
So ist es.
Ja, aber Mozart ist sehr umtriebig dieser Tage. Also es wirkt fast, als würde er täglich ein neues Stück droppen.
Ja, er wirft von seiner Wolke herunter und lacht diebisch über den Trick, der ihm da jetzt wieder gelungen ist. Damit sind wir wieder beim Amadeus-Film von Miloš Forman, der schon ziemlich genau den Charakter dieses Komponisten trifft. Daher könntest du recht haben, das kommt sicher von ihm.
Das kommt sicher von Mozart. Also es ist eben jetzt gerade vor wenigen Wochen, gerade im September in Leipzig, ein Stück uraufgeführt worden, das gerade entdeckt worden ist, das eben höchstwahrscheinlich von Mozart stammt. Nur wenige Wochen vorher hat man in Graz auch einen Fund gemacht und ein mutmaßlich neues Mozart-Stück entdeckt.
Das kann ich mich erinnern.
Ja, gerade vor 3 Jahren, also jetzt auch nicht so ewig her für Mozarts Zeitrechnung, hat in Salzburg eine Uraufführung stattgefunden. Also jetzt frage ich dich, wie kann es sein, dass von einem Komponisten, über den wir ja eigentlich so viel zu wissen meinen und der schon so lange so eine große Bedeutung hat, dauernd neue Stücke auftauchen?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also ich meine, gerade bei einem Komponisten wie Mozart, der wahnsinnig viel produziert hat, ist es natürlich so, dass aus jener Phase, in der er noch nicht so berühmt war, aber schon Stücke gemacht hat, die dann halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gespielt worden sind oder die jedenfalls nicht gedruckt worden sind, da kann natürlich in Archiven immer etwas auftauchen. Und ich glaube, alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind nicht Stücke des Reifen, des großen Mozart, der schon sehr berühmt war zu seiner Zeit auch, denn dann wüsste man das und hätte das. Wobei man dazu sagen muss, da tauchen immer wieder neue Erkenntnisse auf. Es gibt Stücke, da können wir dann noch drüber reden, die gern gespielt werden, obwohl man sich nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich von Mozart sind. Eine berühmte Sinfonia Concertante gehört dazu.
Das ist nicht gesichert Mozart.
Das ist nicht gesichert Mozart, wird gern aufgeführt, weil die Solobläser von Symphonieorchestern gerne mit ihren Chefdirigenten auch einmal solistisch aktiv werden. Und das ist für 4 Bläser und Orchester gesetzt. Möglicherweise nicht von Mozart, auch in der Gesamtausgabe nur unter den unsicheren Werken veröffentlicht, aber einfach tolle Musik. Das ist ja ganz interessant, dass wir in dem Moment, wo Mozart draufsteht, sofort sagen, wow, ganz tolle Musik. Wenn wir draufkommen, es ist nicht wahr.
Dann ist es nicht mehr so toll.
Dann ist es nicht mehr so toll, ist es auch wieder. Ist passiert.
Ja.
Als ich noch am Konservatorium unterrichtet habe, habe ich oft das Spiel gespielt. Sagt mir, was ist die Symphonie Nummer 37 von Mozart? Und die sind Musikstudenten gewesen, zum Teil Dirigierstudenten, die haben gesagt, na gut, also 35 ist die Haffner Symphonie, 36 ist die Linzer Symphonie, 38 ist die Prager Symphonie und dann kommen die berühmten drei letzten, die Estur-Symphonie, die berühmte G-Moll-Symphonie, da tiraram, 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 kennt jeder, und die Jupiter-Symphonie, das ist das große Mozartstück. Aber 37, was ist 37? Also, das sind wir wieder bei der Nummerierung von Symphonien. Das ist bei Dvorak, das ist bei Schubert, das ist bei vielen Komponisten ein Problem, wenn man nicht weiß, was ist gezählt worden, wann ist gedruckt worden und. Bei Mozart erst recht, der hat seine Symphonien natürlich nicht nummeriert. Und der brauchte auf der Durchreise in Linz, wofür in Windeseile die Linzer Symphonie, eine seiner größten, komponiert hat, das konnte er, aber eine zweite Symphonie, die er gebraucht hat für denselben Abend, konnte er in der Geschwindigkeit nicht komponieren. So hat er flugs eine Symphonie von Michael Haydn genommen, dem Bruder von Joseph Haydn, der Salzburger Haydn, der lang und lang in Salzburg Kapellmeister war, und hat davor, vor den ersten schnellen Satz, den Allegro-Satz, hat er eine langsame Einleitung komponiert, weil das halt gerade so en vogue war und man hat also Symphonie mit langsamen Einleitungen, so wie französische Opernouvertüren zum Beispiel, komponiert. Ja? So, und hat das in einer Akademie in Linz aufgeführt. Es waren zwei neue Symphonien. Es war damals mit dem Urheberrecht nicht so
genau. Da konnte das als seine verkaufen.
Das galt lang als Symphonie Nummer 37, weil nach der Linzer Symphonie entstanden oder gleichzeitig als Symphonie Nummer 37. Und ist auch in frühen Gesamtaufnahmen, Erich Leinsdorf in London hat das zum Beispiel aufgenommen, da ist das die Symphonie Nummer 37. Und da plötzlich ist man draufgekommen, Moment, das ist in Wirklichkeit von Michael Haydn, weil man das Original von Michael Haydn gefunden hat und gesagt, das ist genau dasselbe, nur dass der Mozart eine langsame Einleitung davor gestellt hat.
Das ist eigentlich die Symphonie 37 besteht aus ein paar Takteneinleitungen.
Ein paar Takteneinleitungen Mozart und dann ist es Michael Haydn. Ein spritziges, witziges Stück. Das ist der Anfangteil des Allegros von Michael Haydn und Mozart hat da einfach eine langsame Einleitung davor gesetzt. Also das gibt's, man kommt drauf, dass etwas nicht von Mozart ist. Und genauso kann man draufkommen, dass etwas, was man eh schon hat, von Mozart ist. Durch Prüfen vom Wasserzeichen auf dem Notenpapier und ich weiß nicht, was alles da für Echtheitskriterien herrschen.
Analytische dann, Verfahren.
Genau. Und dann spekulieren die Wissenschaftler, die Musikologen halt und sagen, naja, das dürfte doch echter Mozart sein.
Ja, das zum Beispiel, das ist ein neu gedroppter Mozart. Ich kann jetzt nicht aufhören, dieses blöde Wort zu verwenden. Das wurde eben vor kurzem in Leipzig uraufgeführt. Man hat dort in der Musikbibliothek der Leipziger Städtischen Bibliotheken ein Notenblatt gefunden. Dieses Notenblatt stammt nicht von Mozart selbst, aber es steht Wolfgang Mozart drauf, ohne Amadeus interessanterweise.
Ganz unwahrscheinlich, ja, weil meistens hat man Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben.
Ja. Und jetzt wird vermutet, dass es eine Abschrift ist von einem Mozart-Werk, das Serenate XC heißt. Und es dürfte entstanden sein Ende der 1760er Jahre. Das heißt, der Mozart war da gerade zwischen 10 und 13 Jahre alt. Also noch höchstens gerade ein Teenager, wenn nicht noch ein Kind. Und es wird vermutet, dass er diese Komposition für seine Schwester Nannerl geschrieben hat. 7 Miniatursätze für Streichtrio sind das. Zusammen sind es insgesamt 12 Minuten, wenn man sich alle diese 7 Sätze anhört. und geschrieben für zwei Geigen und einen Bass. Und was wir gerade gehört haben, ist, wie das junge Absolventen der Leipziger Musikschule das gespielt haben. Und die haben das eben zuerst im Foyer der Oper, dann auf den Stufen vor der Oper gespielt und die Leute haben sich angestellt, um diese Uraufführung zu erleben.
Ja, immerhin.
Das Stück wird auch als ganz kleine Nachtmusik bezeichnet. Hat das irgendeine Beziehung zur kleinen Nachtmusik, die man ja kennt?
Nein, nein, also das ganz sicher nicht. Die kleine Nachtmusik ist eine der späten Serenaden von Mozart, die ganz genau, das ist eine der berühmtesten Mozart-Nummern überhaupt. Wunschkonzert gehört eigentlich in unsere Ohrwurm-Folge Nummer 3 dann hinein, die wir irgendwann einmal noch machen werden.
Jetzt vor allem, jetzt habe ich ihn also.
Ja, jetzt ist der Ohrwurm, der geht jetzt nicht mehr weg. Das ist die kleine Nachtmusik, ist eine der berühmtesten. Wie gesagt, das ist reifster Mozart, das ist so Don Giovanni-Zeit vielleicht. Und er schreibt in einem seiner Briefe einmal: Ich habe eine ganz kleine Nachtmusik gemacht. Das war so Kammermusik, wenn du zuerst so geschaut hast, Serenade XC.
Ja, was heißt denn das?
Aus C, also das hat man in der Zeit noch gesagt, die geht aus dem C-Dur, ja, also das, wie wir sagen, Symphonie in C-Dur, ja. Damals hieß es Aus, also Ex, das steht auf vielen Titeln drauf, Divertimento XG, also da weiß man G-Dur. So kleine Serenaden, Divertimenti, das war Unterhaltungsmusik, die hat man gemacht, ebenso wie du sagst, zwei Violinen, Bass, damals eine ganz gängige Besetzung, die hatte man quasi zu Hause, weil da hat die Mama das gespielt, der Papa das und das Kind die Mittelstimme und so konnte man also wunderbar miteinander Musik machen. Und wenn man so begabt war, wie die Mozarts begabt waren, schon der Vater ein Genie und der Sohn erst recht und die Nannerl, die Schwester, auch eine fantastische Pianistin gewesen ist und Musikerin, dann hat man für den Hausgebrauch halt geschwind was geschrieben. Und der kleine Mozart hat auf diese Weise sich wirklich die ersten Sporen verdient und in einem Brief schreibt er eben eine ganz kleine Nachtmusik. Könnte sein, dass die Besetzung auf das hintrifft, könnte sogar sein wirklich, dass das, was wir gerade gehört haben, von den Leipziger Studenten musiziert, genau diese ganz kleine Nachtmusik ist, die er in einem Brief erwähnt. Kann sein, auch nicht. Es ist hübsche Musik. Es wird nichts schaden, wenn man sie weiterhin spielt.
Ja, und Nachtmusik, ist das ein gängiger Begriff gewesen damals oder hat Mozart das geprägt?
Nachtmusik ist die Serenade, nicht? Serenade ist ja eine Nachtmusik gewesen.
Okay,
nicht?
Das steckt im
Noturno,
Wort.
Noturno ist wirklich die Nachtmusik. Nicht?
Also eigentlich eine Abendmusik.
Eine Abendmusik, ja, also eine abendliche Musik, ist auch so verwendet worden. Es konnte
ist das
ein Ständchen sein.
Zum Einschlafen.
Mehr weniger das, eher schon als Ständchen, als Geburtstagsständchen, als Ständchen, das ein, wenn er sich leisten konnte, jemand seiner Angebeteten, ich glaube, sind dann die Musiker wirklich eingezogen mit einem Marsch, der wurde gespielt beim Einzug. Und beim Auszug, da haben die Musiker schon musizierend, sind sie in die Gasse gekommen, dann haben sie sich unterm Fenster der jungen Dame oder des Jubilars platziert und haben diese mehrsätzige, oft halbstündige Serenade gespielt und sind mit den Klängen desselben Marschs wieder ausgezogen. So muss man sich das vorstellen. Es war Gebrauchsmusik, Unterhaltungsmusik, zum Einschlafen eher nicht, weil die Nachbarn werden keine Ruhe gehabt haben, bis die Musiker nicht wieder weg waren.
Und diese ganz kleine Nachtmusik ist übrigens gefunden worden im Zuge der Arbeit an einem neuen Köchelverzeichnis. Jetzt müssen wir natürlich drüber reden, was ein Köchelverzeichnis oder was das Köchelverzeichnis ist. Jedenfalls die ganz kleine Nachtmusik hat jetzt die Nummer 648. Aber was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ganz lustig, wenn du das sagst. Also 648 ist natürlich im Sinne des Ludwig Ritter von Köchel, geboren im Jahr 1800 in Stein bei Krems übrigens, also ein Landsmann. Ludwig Ritter von Köchel hat sein Köchelverzeichnis angelegt Mitte des 19. Jahrhunderts und da alle damals bekannten Werke von Mozart wirklich von Köchelverzeichnis 1 und er hat es chronologisch vorgegangen, also das sollte die früheste Komposition sein, bis 626, weiß jeder Musikfreund, ist das unvollendete Requiem und hat da alles durchnummeriert. Ist eine sehr praktische Angelegenheit, weil nach damaligem Wissensstand war das chronologisch geordnet. Das heißt, wenn du sagst, die ganz kleine Nachtmusik hat jetzt die Nummer 648
bekommen. Ja, das passt dann natürlich irgendwie nicht, weil dann müsste der das nach seinem Requiem erst geschrieben
haben. Genau, es ist natürlich völlig unmöglich. Es ist so, also 1862, habe ich jetzt gerade nachgegoogelt, das weiß ich nicht auswendig, ist also dieses Köchel-Verzeichnis das erste Mal erschienen mit 1 bis 626. Und dann eben, wir reden ja gerade darüber, ist immer wieder irgendwas Neues gefunden worden oder durch Proben der Manuskripte hat man gesehen, ha, das ist falsch datiert, das ist viel früher oder viel später entstanden. Und jetzt hat man gesagt, also wie macht man das in einem chronologischen Werkverzeichnis? Das unterscheidet sich das Köchel-Verzeichnis zum Beispiel vom Hoboken-Verzeichnis, das Antonie van Hoboken von den Werken Josef Haydns angefertigt hat, ganz extrem. Hoboken hat einen vollkommen anderen Ansatz gehabt und sagt, Gruppe 1, das sind die Symphonien. Und das Gruppe 1-1 ist die erste Symphonie und Gruppe 1-104 ist die letzte Symphonie des Londoner.
Nach Kategorien.
Da kann man ungefähr, und da kann man schon umordnen, aber da schreibt man im Verzeichnis halt hinein, von Hoboken verzeichnet, unter der Nummer 73, müsste eigentlich stehen zwischen der Nummer 54 und 55 zeitmäßig. Mhm. Nicht? Aber man muss das Verzeichnis nicht mehr ändern. Bei Köchel ist es durch die chronologische Ordnung äußerst verwirrend und ich ärgere mich jedes Mal grün und blau, wenn im Programm des Wiener Konzerthauses steht, der Pianist sowieso spielt in seinem Programm die Sonate Köchel-Verzeichnis 300i.
Ja. I, das heißt, hat man dann irgendwann angefangen, so Zwischenschritte einzubauen?
Die Sonate
300a, 300b, 300c.
Ja, genau. Okay. Und jeder weiß auf seiner Schallplatte, hat er vom Friedrich Gulder die Mozart-Sonate zu Hause, schaut nach, meine Liebste ist Köchel-Verzeichnis 333. Und wenn er die hören will und der Pianist spielt die, hat er keine Chance zu erfahren, dass die gespielt wird, weil ist es 300i oder 300k, weil man eben das da hineingeschoben hat, weil es chronologisch müsste es in der Nummer 300 stehen.
Das heißt, es gibt verschiedene Versionen und ein und dasselbe Stück kann dann 5 verschiedene Zahlen haben? Oder wie oft hat man das System denn geändert?
Man ändert es ununterbrochen. Okay. Und das halte ich also bei Konzertprogrammen für voll, das kann man dann im Beitext schreiben, im Programm kann man schreiben, eigentlich gehört das ungefähr bei Nummer 300 eingeordnet, aber wenn man es jahrzehntelang sich gewöhnt hat an Nummern, dann muss man schreiben 300 und kann in Klammer, bei Mozart ist das überhaupt so, da ist man zum Beispiel draufgekommen, er hat eines seiner frühen, das ist das erste große reife Klavierkonzert, hat er für eine Mademoiselle Genome geschrieben. So heißt es in den Briefen und in den zeitgenössischen Aufzeichnungen. Jetzt ist man draufgekommen, die Dame hieß nicht Genome, sondern hieß Yenami. Mhm. So, jetzt ist aber das Genome-Konzert auf allen Plattenhüllen, steht das, also von den größten Interpreten, das Genome-Konzert. So, jetzt will ich das Genome-Konzert hören. Jetzt heißt es Yenami-Konzert. Ja, um Gottes Willen, lasst das Schönom-Konzert und schreibt es unten im Programmheft hinein, eigentlich hieß die Yenami. Also eine solche Idiotie, eine pseudowissenschaftliche Idiotie.
Ja, das passiert halt, wenn man auf Halbwissen das so musikhistorische Fundament baut.
Ja, so ist es. Ja, aber ich meine, wenn etwas Schönom-Konzert, das sogenannte Schönom-Konzert, aber in Wirklichkeit hieß sie Yenami, macht ja nichts. Mhm. Ja. Also, und bei den Nummern des Köchel-Verzeichnisses ist es dasselbe. Also bitte lassen Sie sich nicht irritieren, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine bestimmte Klaviersonate hören, schauen Sie im Internet nach, ob das nicht doch Köchel-Verzeichnis 333 ist, was Sie dazu hören kriegen.
Ja, es gibt das Köchel-Verzeichnis jedenfalls auch als Online-Verzeichnis. Ja. Man kann da nachschauen.
Und ich glaube, dass jetzt die neueste Ausgabe schon so ist, dass man die altgewohnten Nummern beibehalten hat und gleich drunter schreibt, in Wahrheit ist es Köchel-Verzeichnis. Mhm. Sozusagen chronologisch gesehen gehört es zwischen 297 und 298 oder so. Ja. Dann kennt man sich aus, dann hat das auch wirklich einen Sinn. Für die Wissenschaft ist das ganz was anderes.
Ja, der Herr Köchel hat es wahrscheinlich gut gemeint, als er da angefangen hat. Er hatte halt nicht alles kennen können. Ich finde das auch ganz lustig. Ich habe kurz mal geschaut, was hinter dieser Person steckt. Das war ein österreichischer Jurist, der hat so gut Geld verdient, dass er sich dann irgendwann mit Anfang 50 nur noch seinen Hobbys widmen brauchte. Dazu gehörte unter anderem das Mineraliensammeln und eine Liste von allen Mozart-Werken zu erstellen, die er gekannt hat. Und ja, damit hat er halt begonnen.
Ja, das war das. Muss ich mir vorstellen, was das damals bedeutet hat. Das ist natürlich eine Meisterleistung.
626, er hat eh viel gekannt.
Und jeder weiß, was das Köchel-Verzeichnis ist. Das Köchel-Verzeichnis ist eigentlich gleichbedeutend mit klassischer Musik sozusagen. Weil irgendwie, also jeder halbwegs gebildete Mensch, zumindest in Europa, assoziiert mit dem Namen Köchel-Verzeichnis klassische Musik. Mhm. Wahrscheinlich sogar Mozart. Nicht?
Ja. Hatte Mozart selbst denn einen Überblick über seine Kompositionen? Was wissen wir da?
Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt hat er sogar so ein Haushaltsverzeichnis angelegt, Verzeichnis meiner Werke, und alles notiert, was er neu geschrieben hatte. Und jeweils die Inzipits, also die ersten Takte, hineingeschrieben. Und da steht also dann Sinfonia in G, die ersten Takte des ersten Satzes und wann vollendet. Also wir sind über den späten Mozart sehr, sehr gut informiert, haben aber keine Ahnung vom frühen Mozart, weil das war ihm völlig wurscht.
Deswegen tauchen jetzt Jugendstücke auf die ganze Zeit. Ja, ein weiteres Jugendstück ist ja eben vor kurzem in Graz entdeckt worden. Das sind Klavierstücke, die Mozart mit ungefähr 15 Jahren geschrieben haben könnte. Man hat im Steiermärkischen Landesarchiv eine Handschrift gefunden, die man jetzt als möglichen Mozart identifiziert hat. Was weißt du darüber?
Ja, das ist ganz interessant. Das sind Variationen. Mozart hat sein ganzes Leben immer wieder Variationen geschrieben, meist über Themen von anderen Komponisten, die gerade populär waren. Irgendwelche Lieder oder Opernarien und so weiter. Das hat auch Beethoven noch gemacht. Und das war damals eine beliebte Sache für Pianisten, um sich zu präsentieren, weil alle haben den Schlager gekannt und er hat halt darüber improvisiert.
Ah, okay.
Und das, was man jetzt gefunden hat, ist eine Handschrift von Klaviervariationen.
Die Mailänder Variationen
heißt
werden
Mailänder
genannt.
Variationen. Warum? Weil man draufgekommen ist, dieses Thema, über das die Variationen sind, also dieser Schlager, findet sich in der Ballettmusik zu Mozarts Ascanio in Alba. Das ist die zweite große Oper, die er als Teenager für Mailand komponiert hat. Da war er 15 Jahre alt und das waren Festivitäten am Habsburger Hof in Mailand. Einer der Söhne von Maria Theresia war dort Statthalter quasi, um das kurz zu sagen, und wurde also groß gefeiert. Und es kann jetzt sein, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass diese Variationen Teil dieser ganzen Festivitäten damals gewesen sind. Und wenn man jetzt sagt, na gut, in der Ballettmusik findet sich wirklich dieses Thema, das ist ganz eindeutig so, dann kann man sagen, ja, möglicherweise hat er selber diese Variationen, obwohl über ein eigenes Thema, was eher ungewöhnlich war.
Er hat ja eigentlich gern fremde Themen.
So ist es.
Nun kann man auch sagen,
wahrscheinlich ist das sogar ein fremdes Thema. Denn es war nicht ausgemacht, dass die Ballettmusik an einem Opernabend vom selben Komponisten stammen musste wie die Oper drumherum. Es war ja damals nicht einmal ausgemacht, dass die ganze Oper vom selben Komponisten gespielt werden komponiert werden musste. Es war ja sogar so, dass bei Mitridate Rediponto die erste Mailänder Oper ein Jahr vorher komponiert, die Sänger sich irre quergelegt haben und sagten, mit dem 14-jährigen Burm, da gebe ich mich gar nicht ab, ich singe am Höhepunkt der Oper die Arie. Sowieso, die habe ich im Koffer, das waren die sogenannten Kofferarien, die haben die Sänger mit sich geführt und die stammten dann von den berühmten Komponisten der damaligen Zeit, viele von Hasse zum Beispiel, Johann Adolf Hasse. Also das waren Stücke, mit denen konnten sie brillieren. Da haben sie gewusst, das wirkt, und wenn ich da das hohe C sehe, dann toppt das Haus. Also warum sollte man jetzt von einem 14-jährigen Buben da irgendwas reinkomponieren lassen, was gar nicht so wirkungsvoll ist. Und Mozart hat sich dann schon als Bub, eben als 14-Jähriger, total gegen diese Praxis quergelegt und hat die Arie für diesen Sänger so oft ihm neu komponiert, bis der gesagt hat, also okay, das singe ich. Er war dann ganz raffiniert. Er hat dann diese, sagen wir jetzt, Hasse-Arie genommen und hat sie quasi paraphrasiert und hat gezeigt, wie man die besser machen kann, sozusagen, bis der aufgeben musste und die Mozart-Version zumindest dieser Arie gesungen hat. Und so war es natürlich bei den Ballettmusiken erst recht. Da hat man die genommen, die Tänzer gerade drauf gehabt haben. Und es kann sein, dass Mozart sich eines dieser Themen aus dieser Ballettmusik notiert hat, eigenhändig, um dann, er saß ja am Klavier, am Hammerklavier oder am Cembalo, während der Aufführung, hat die Aufführung vom Klavier aus geleitet. Das war damals, gab es ja keinen Dirigenten in dem Sinn, sondern es hat so funktioniert.
Der 14-Jährige oder 15-Jährige ist da selber gesessen.
Absolut,
und hat die Einsätze
ja, zum
gegeben.
Staunen des Publikums und zum nicht immer fröhlichen Staunen der Musiker, die das natürlich eigentlich als eine Anmaßung empfunden haben, aber er war gut genug, um das immer zu meistern. Und dann hat er natürlich in einem Entrakt zwischen bei Verwandlungen und so weiter unter Umständen am Klavier improvisiert. und hat möglicherweise diese Variationen über dieses Thema, das da feststand und das vielleicht wirklich nicht von ihm war, improvisiert und es wurde dann aufgeschrieben. Kann sein, muss nicht sein. Es kann sein, dass diese Variationen wirklich von Mozart sind. Das Thema hat er jedenfalls damals in der Ballettszene von Ascanio in Alba selbst zumindest mitgespielt. Und davon haben wir auch eine Aufnahme. Also so klingt ein Ausschnitt aus der Ballettmusik von Ascanio in Alba auf einem modernen Klavier.
Also dass das von Mozart ist, ist von einem Wissenschaftler jetzt so behauptet. Gesichert ist es nicht, wie so vieles nicht gesichert ist. Auch nicht mehr nachweisbar ist auch das Stück, das 2021 bei der Mozartwoche als Sensation verkauft worden ist, aber es gilt als sehr wahrscheinlich von Mozart geschrieben. Das ist eine Uraufführung gewesen vom sogenannten Allegro in D-Dur. Köchelverzeichnis 626b/16. Ist das jetzt auch wieder so eine Nummerierungssache?
Ja, absolut. Bei 626.
Das ist schrill, ja das Requiem.
Das ist das Requiem, schrill, alle Alarmglocken und dann eben Schrägstrich Untergruppe sowieso und. Also man weiß es nicht. Es kann sein und nummeriert es halt irgendwie, damit man es wieder finden kann. Und dieses Stück, ja, das wird jetzt schon gelegentlich auf Neuaufnahmen von Mozarts Klaviermusik gespielt.
Dann hat sich das etabliert. Es ist jedenfalls ein 94 Sekunden langes Klavierstück und es war im Köchel-Verzeichnis schon lange als Notiz vermerkt. Mhm. Und dann hat jemand, also es wird nicht verraten, wer das war, beim Mozarteum angerufen und hat gesagt, ich hätte da ein handgeschriebenes Notenblatt. Dieses Notenblatt ist offenbar so am Markt auch immer wieder angeboten worden, aber jetzt hat das Mozarteum dann also vor einigen Jahren zugeschlagen für einen nicht definierten, aber höheren Betrag, so wird kolportiert, ist dieses Blatt, das zwei Seiten enthält, ins Mozarteum übergegangen. Und vermutlich hat Mozart das mit 17 Jahren geschrieben. Sollen wir mal reinhören? Mhm.
Thank you.
Klingt schon sehr nach Mozart, oder?
Kann natürlich echt sein, ja. Ich nehme an, man wird dieses Blatt, dieses ominöse Synth-Blatt ganz genau untersucht haben und die Musikologen werden sich schon etwas gedacht haben dabei. Also wir haben jetzt 1,5 Minuten Mozart mehr. Nutzt nichts, so schaut's nichts, heißt bei uns, nicht?
Und es werden auch sicher nicht die letzten 1,5 Minuten bleiben, die Mozart uns zukommen lässt. Also wir dürfen, vermute ich jetzt mal, davon ausgehen, dass uns auch noch weitere Mozart-Stücke erreichen werden.
Ja, und wenn sie nicht ganz echt sind, macht's auch nichts. Ich habe am Anfang erzählt von dieser Sinfonia Concertante, die Bläser so gern spielen. Und da können wir uns jetzt ein Stückerl vorspielen zum Abschluss dieses Podcasts, damit wir eine hübsche Abrundung haben. Kann sein, es ist Mozart, kann sein, es ist nicht Mozart, aber wir spielen immerhin die Berliner Philharmoniker und der Herbert von Karajan.
Aber gibt es eigentlich noch andere Komponisten, die so, ich sage jetzt mal, umtriebig sind, die uns noch so viel neue Musik schenken
auf unbekannten Wege? Hoffentlich, ja. Es gibt viele Dinge, auf die man wartet. Es gibt viele Mythen. Soll noch eine Schubert-Symphonie geben zum Beispiel? Wahrscheinlich ist das nicht. Wahrscheinllich ist das ja,
eine verschollene
Gmundner-Gasteiner-Symphonie, die er auf seiner Westreise komponiert haben soll. Das ist wahrscheinlich die sogenannte große C-Dur-Symphonie. Ganz sicher wissen wir es nicht.
Aha, das heißt, manchmal ist dann in Überlieferungen, in Briefen von Sinfonien oder von irgendwelchen Stücken die Rede, wo man dann nicht weiß, ob sie nicht eh schon bekannt sind und ob sie nicht ein und das Gleiche sind
genau,
wie...
Genau, unter selben Namen, unter anderem Namen. Genau, ja. Also sowas kann immer passieren. Also ich habe noch im Ohr, wie Nicolas Harnoncourt am Pult der Wiener Philharmoniker in Salzburg sich einmal umgedreht hat bei einer analytischen Betrachtung der Skizzen, die Bruckner fürs Finale seiner 9. Symphonie hinterlassen hat, wo er gesagt hat, also da war viel mehr da und am Totenbett lag am Küchentisch eine ganze Lage von Partiturseiten und da haben die Andenkenjäger sich mitgenommen, bevor Bruckner beerdigt wurde. Also bitte, meine Damen und Herren, schauen Sie auf Ihren Dachböden nach. Vielleicht finden Sie ja noch Seiten, die uns helfen, dieses Finale weiter zu ergänzen. Also schauen Sie nach, meine Damen und Herren, wirklich wahr. Nicht nur in Sachen Bruckner, wir nehmen auch alle anderen Handschriften, um unseren nächsten Podcast dann mit Neuigkeiten zu bestücken.
Also wenn Sie auf Ihrem Dachboden eine handgeschriebenes Notenblatt finden von Mozart, Schubert, wem auch immer, bitte senden Sie es an podcast@diepresse.com.
Ganz genau. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.